Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit... Hallo Peter. Ja, wir duzen uns...
Hallo Markus.
Wir duzen uns, weil wir uns ja schon ein paar Jahre kennen. Und
genau.
Ein paar Jahre gern haben, so ungefähr. Und auch dieses Jahr bei dem Buch jetzt war es schnell klar, wir machen wieder was zusammen.
Ja, super, genau.
Und das ist die Wahrheit, und die Wahrheit stirbt in dem Falle nicht. Wann kam die Idee zu Reset, die Wahrheit stirbt zuerst?
Also eigentlich noch während ich an dem letzten Roman gearbeitet hatte, Höllenfeuer, hat eigentlich angefangen, dass wir mit Deepfakes in jeglicher Form überschwemmt wurden, und ich fand das Thema sofort faszinierend. War einfach der Gedanke, was tun wir eigentlich, wenn überhaupt keine Nachricht mehr überprüfbar ist, wenn der Wahrheitsgehalt sehr gering wird, aber wir auch keine Chance mehr haben, herauszufinden, ob eine Nachricht falsch oder wahr ist. Und ich dachte dann einfach, da zieht es einen dann den Boden unter den Füßen weg, und dann begann ich zu recherchieren.
Wie war das zu recherchieren?
Ja, in dem Fall ist dank der letzten drei Bücher ist es leichter gefallen. Also das erste war natürlich, dass ich mir ein Szenario überlegt habe, mit dem ich einsteige, und das war eben dieses Flugzeug, das von London nach München fliegt. Und da war dann eine sehr intensive Recherche erforderlich, weil ich zum einen mit der Luftwaffe zu tun hatte, zum anderen mit der Flugsicherung, und immer wenn ich, also die deutsche Flugsicherung, und sobald ich irgendeinen Punkt recherchiert hatte und Antworten hatte, da ergaben sich sofort viele neue Fragen, und ich musste dann neue Kontakte aufbauen. Also das war so der erste große Plotpoint, bei dem, glaube ich, allein daran ein halbes Jahr hing.
Also richtig schwierig eigentlich, die Anfangssequenz war relativ schwierig zu recherchieren.
Ganz genau.
Also, weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe am Anfang echt gedacht, sag mal, warum bringst du eigentlich gleich einen Air Marshal um?
Das war übrigens extrem schwer herauszufinden, ob es in Deutschland überhaupt Air Marshals gibt. Also, dass es die in Amerika gibt, das war jedem bewusst. Und wenn du aber in Deutschland einfach mal googelst, dann findest du darüber überhaupt nichts, ja. Und im gleichen Maße, wie ich dann wissen wollte, ob es überhaupt Air Marshals gibt, war also auch die Frage, wie kommen die an Bord? Wissen die Piloten oder die Stewardess Bescheid, und sind die bewaffnet? Wie viele davon gibt es? Wann sind die wirklich an Bord? Und natürlich, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, war aber auch klar, dass die nicht im gesamten weiteren Verlauf der Handlung eine Hauptrolle spielen werden. Mehr kann ich da gar nicht sagen dazu.
Es war auf jeden Fall echt extremst erschreckend, wo dann der Pilot von der Luftwaffe auf einmal, er hat ja sehr gezweifelt, er wollte eigentlich die Maschine auch nicht abschießen, er wollte es auch nicht abschießen, wenn jetzt der Befehl kommt, und dann auf einmal kommt diese Nachricht auf sein Handy, dass seine Familie in dem Hangar drin ist. Ich habe gedacht, das ist ja worst case at best.
Das war natürlich, als ich den Piloten getroffen habe, ich sage immer, ich erfinde meine Figuren nicht, sondern ich finde sie. Also das ist mir immer ein Anliegen, dass ich in der Recherche Personen kennenlerne, die sich zum Großteil vielleicht sogar in den Roman übertragen würden. Und mit diesem Piloten Wolf passierte genau das, da ich ihn persönlich kennengelernt habe und er mir halt unter anderem erzählt hat, viele, viele Einzelheiten, die Details seines Jobs, dass er im Empfangsbereich von irgendwelchen Masten, vor allen Dingen über Flughäfen, sogar WhatsApp bekommen kann. Und wir haben ja aufgrund der hohen G-Belastung, wenn die irgendwelche enormen Kurven fliegen, dann bläst sich ja der Anzug aus, das sind also sogenannte G-Anzüge, die Piloten haben, die sich dann mit dem entsprechenden Luft stark füllen und dafür sorgen, dass es keinen Blutstau gibt. Der hat mir erzählt, dass es eigentlich verboten ist, solche Handys dabei zu haben, weil in dem G-Anzug können sich eben gegen den Körper drücken und das kann bis zum Rippenbruch führen. Aber obwohl es ein Verbot gibt, haben viele seiner Kollegen halt doch das Handy dabei. Und wenn es halt Ping macht, dann ja, dann ist es auch irgendwie im Ding, ja, dann hole ich es halt raus und schau mal nach, wer mir da eine WhatsApp geschrieben hat. Also das ist überhaupt solche Dinge, die erfindest du nicht, sondern die kommen im Gespräch und dann dachte ich, in diesem Zusammenhang dachte ich mir, Mensch, ist ja heiß, also dass der da oben eine WhatsApp bekommt, wenn der vielleicht eine von seiner Familie bekommen würde. Und er hatte mir vorher gesagt, er würde niemals im Leben ein Passagierflugzeug abschießen, selbst wenn er die, womit wir hier natürlich jetzt extrem spoilern, ich weiß gar nicht, aber gut, jetzt hast du es eh schon verraten, aber zum Glück ist es nur die einfache Eingangssequenz. Und dann habe ich einfach deine Familie mit eingeladen zu dem Gespräch und er sagt, also gut, ich würde mich weigern, das Passagierflugzeug abzuschieben, ich würde mich auf das Urteil des obersten Gerichtshofs beziehen und dann ist gut. Und dann habe ich eben im Beisein seiner Frau erklärt und jetzt stelle vor, den Flughafen, in dem sich dieses Passagierflugzeug stürzen würde, befindet sich gerade deine Familie und erfährst es in dieser Sekunde per WhatsApp. Und dann hat ich lange überlegt, dann habe ich gesagt, damit könnte er sein Leben lang mit leben, mit angesehen zu haben, wie der Flughafen in Flammen aufgeht, seine Familie vielleicht dabei ums Leben kommt und er hätte es verhindern können, dann würde er in der Sekunde auf den roten Knopf drücken.
Ja, das ist also, ich habe dann auch mich, deswegen. Das ist schon schwierig. Also es ist auch schwierig auszuhalten, wenn man dann überlegt. Also ich habe ja dann immer so die Überlegung, was würde ich machen, wenn ich jetzt Person X wäre? Und wenn es dann halt meine Schwester, meine Familie wäre, boah, das ist eine haarige Entscheidung.
Ja, absolut.
Also ich möchte so oder so, ich wünsche es nie einem Piloten, dass er so eine Entscheidung treffen muss.
Ja, also das ist wirklich sehr, sehr schwer.
Also ne, es ist ja auch, wenn bei der ganzen Aktion stirbt dann mehr oder weniger auch das Internet ein bisschen.
Eigentlich jede digitale Kommunikationsverbindung.
Richtig, jedes digitale und also alles, was wir erleben, was wir sehen, wie wir kommunizieren, ist ja fast alles digital. Auch der normale CB-Funk eigentlich. Der hat mittlerweile auch eine digitale Signatur, mehr oder weniger.
Ja, das kommt ja im Buch auch vor, dass die sogenannten Funkamateure trotz alledem dann die Kommunikation weltweit wiederherstellen. Weil für die diese Entfernung der digitalen Elemente in ihren analogen Funkgeräten relativ einfach ist und sie dann trotz alledem wieder Verbindung aufnehmen können. Also genau das passiert in dem Buch an dem Punkt, wo plötzlich die Welt beschließt, wir brauchen einen Reset, wir müssen die ganze digitale Welt und uns selbst für eine gewisse Zeit resetten, einen Schritt zurückgehen und versuchen nochmal drüber nachzudenken, ob uns das digitale Zeitalter nicht mehr geschadet hat, als es nutzt. Und in dem Augenblick, wo eben all diese Systeme nicht sehr zuverlässig sind, wo auch keine Staaten mehr miteinander Kontakt aufnehmen können, um abzugleichen, ist da jetzt zum Beispiel eine Atomwaffe in Kiew eingesetzt worden oder sind das Fake News? Sind die Amerikaner auf DEFCON 2 gegangen oder nicht? Also wo extreme Verunsicherung herrscht und da retten der Welt quasi diese, ja doch über 2 Millionen Funkamateure weltweit den Arsch.
Wie war das zu recherchieren oder in diese Welt einzutauchen? Ich habe das Gefühl gehabt, dass du in diese Welt der Amateurfunker richtig gut eingetaucht bist. Über kurz
Na einer. Klar, also auch hier habe ich einen Spezialisten kennengelernt, der Rainer Englert, der ist mir von der Süddeutschen Zeitung empfohlen worden. Ich strecke ja dann meine Fühler in alle Richtungen aus und tatsächlich hat mir ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung gesagt, ja, wenn wir in dem Bereich einen Fachmann brauchen, da gibt es den und den. Und der hat sich dann auch sofort bereit erklärt, mitzuarbeiten. Den habe ich jetzt nicht als Figur übernommen, aber dessen Fachwissen. Und ich mache es immer so, dass die reden ja auch alle, egal ob das jetzt da hier aus dem IT-Bereich, also Flugsicherung, Militär und was auch immer. Wir reden ja immer gerne sehr, sehr viel Fachkauderwelsch. Und ich versuche das ja runterzubrechen, dass es am Ende der Leser und die Leserin in kleinen Häppchen verständlich, aber verständlich noch aufbereitet bekommen von mir. Und deshalb, wenn ich das runtergebrochen habe, geht dann eigentlich erst der große Schriftverkehr los mit den Experten. Weil ich habe die quasi mal irgendwann getroffen, habe mir alles sagen lassen, habe das auf Band aufgezeichnet, habe das transkribiert auf Papier, so dass ich mit Schlagwörtern wieder nach einzelnen Themen suchen kann. Dann mache ich meine kleinen Szenen, oft entstehen da ja nur eine halbe Seite Text aus dem Roman dann drin sind. Und die wird aber dann immer den Experten geschickt und einfach, damit sie gegenlesen und sagen, ah, da hast du dies oder jenes falsch verstanden. Und genauso ist es da passiert. Also auch beim Rainer Englert, der hat dann sofort wieder zurückgeschickt, ah, das musst du hier ändern und das hast du falsch verstanden. Und genauso war es bei vielen anderen auch.
Das sind ja immer so Kleinigkeiten. Und die Leute, die sich bei solchen Sachen auskennen, egal ob das jetzt Funk ist oder ob das jetzt ITler, normale ITler sind oder auch Zeitungsmenschen, die sind da schon sehr erpicht drauf, dass das möglichst genau dargestellt wird.
Ja, also ich finde auch immer, egal ob das jetzt bei Turmschatten oder Höllenfeuer oder wo auch immer, ich glaube, dass in jedem Bereich gibt es Experten unter den Lesern. Und wenn einer ihrer Bereiche angeschnitten worden ist, dann sind die natürlich am schnellsten dabei, zu sagen, oh, was hat sich denn da der Autor für ein Blödsinn einfallen lassen. Und das ist etwas, was ich halt ungern mache, sondern ich will halt lieber so lange mit der Passage warten, sie zu schreiben, bis ich jemanden gefunden habe, der mir über alles Bescheid geben kann. Zum Beispiel, es gibt ja da die japanische Cyber-Expertin Seiko, und über den Job selbst habe ich über andere Personen sehr viel herausgefunden, aber nicht über die Lebensart der Japaner. Mir war es ja ganz wichtig, dass diese Seiko direkt aus Tokio dann nach Lyon zu Interpol kommt und mit denen zusammenarbeitet. Dazu wollte ich aber mehr wissen nochmal von einer, ja, die auch in Japan aufgewachsen ist, also eine Japanerin, die dann in Japan aufgewachsen ist und dann quasi später in Europa gelebt hat. Wie sich denn so dieser Culture Clash anfühlt, der da passiert, wenn jemand aus, naja, doch einer japanischen Familie kommt und dann zum ersten Mal irgendwo in Europa ist, ja. Und das kannst du halt wiederum, brauchst nicht wirklich einen Experten, sondern jemand, der es halt erlebt hat. Und die Seiko ist auch eine Person, die ich tatsächlich fast eins zu eins aus dem wahren Leben übernommen hat. Also nämlich von meiner Expertin.
Also ich fand die Japanerin, die Seiko, ich fand die richtig klasse. Ich fand aber auch ihren Freund, den Hacker da, den fand ich auch, der war in meinen Augen auch sehr sympathisch. Der hat ja auch mehr oder weniger als erstes so ein paar Sachen einfach auch entdeckt oder beziehungsweise sind ein paar Sachen aufgefallen, wo er auf einmal Figuren gesehen hat, die übernatürlich, also wo er sich sicher war, oder war sie sich sicher, dass, ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, weil es auch schon ein paar Wochen her ist, wie ich das Buch gelesen habe. Sie hat ja dann auf einmal computergenerierte Figuren gesehen und da war man sich
Du meinst ganz am Anfang, genau. In Japan, als sie an dem Schaufenster stehen, genau. Wo Sega ein neues Computerspiel präsentiert.
Ganz genau.
Das hat er erlebt, genau. Und wie immer in solchen Romanen dienen die Szenen ja dazu, dass du sie quasi irgendwann nochmal abholst damit und dann aber als Überraschungsmoment. Also diese Technologie wird, kann man ja den Zuhörern kurz erklären, der ist an einem Schaufenster und seit 2 Jahren arbeitet, also das ist natürlich fiktiv. Warte mal schnell, ich muss die suchen. Also seit 2 Jahren arbeiten die quasi intensiv an einem neuen Computerspiel, das mit Augmented Reality funktioniert und allerdings so realistisch, dass der Freund von ihr, wie er an so einem Schaufenster steht und zum ersten Mal zu der Präsentation geht, zu dem Sega Center, denkt, hinter dem Schaufenster ist wirklich eine reale Person, die mit der er redet, und erst als die dann durch die Wand verschwindet, wird ihm klar, wow, er hat gerade eine Animation gesehen. Und das ist natürlich ein Thema, das dann später im Roman wieder aufgegriffen wird.
Ja, absolut. Aber was mir halt einfach sehr früh aufgefallen ist, das waren so die Namen, die du den Personen gegeben hast. Die waren doch sehr stark an einen gewissen Herrn Goethe und Faust angelehnt. War das Absicht?
Ja, natürlich. Also ich habe ja im Hintergrund, wer also Faust kennt, also die menschliche Geschichte in Reset ist tatsächlich die Gretchen-Tragödie, also die Geschichte vom Dr. Faustus, der sich in ein junges Mädchen verliebt und die für sich gewinnen will und dafür einen Pakt mit dem Teufel eingeht, ja. Und die Geschichte kommt tatsächlich 1:1 in Reset vor und ist aber als solches jetzt erstmal nicht sofort zu erkennen, weil ich ja nicht in Versform schreibe, sondern einfach die emotionale Geschichte genommen und in mein Buch gepackt habe. Aber es sollte natürlich schon eine Hommage sein an Goethes Faust, denn Faust ist ja stellvertretend quasi für die Hybris des Menschen, der immer nach mehr strebt, aber immer fehlt und letztendlich die Mächte, die quasi erschafft und mit denen er sich einlässt, irgendwann selbst nicht mehr kontrollieren kann. Und das ist dieses Gleichnis, das für uns Menschen ja im Augenblick gilt. Also wir sind einfach längst über den Punkt hinaus, dass wir unsere eigenen Schöpfungen noch im Griff haben.
Ja, es ist ja auch, du hast ja auch die KI Golem genannt. Und das ist ja auch eine Figur aus dem Frühmittelalter oder noch früher.
Genau, das ist eine jüdische, quasi aus der jüdischen Mythologie, eine Figur, die durch Zauberer mit Zahlenmystik erschaffen wird. Und Zahlenmystik können natürlich auch Nuller und Einser sein. Und somit trägt also die KI in dem Buch den Namen dieses mystischen Wesens namens Golem und ist aber natürlich immer nur der verlängerte Arm deines Meisters. Und das zählt ja auch genau für die KI. Eine KI ist ja nicht wirklich intelligent, sondern eine KI muss gesteuert werden. Also gerade wenn es jetzt in militärische Bereiche oder sonstige Dinge geht, dann braucht es einen Herrn und Meister. Also eine KI tut nichts, ohne nicht eine klare Anweisung dafür zu bekommen. Sie ist also auch einfach nur Mittel zum Zweck, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass sich die Maschinen selbst erschaffen und wirklich intelligent sind. Und das ist also alles der Räuberpistole, wenn dann plötzlich Roboter die Welt beherrschen wollen und den Menschen ausschalten. Sondern es ist noch nach wie vor immer noch so, dass der Mensch die Maschinen steuert.
Ja,
aber Dr. Golem einfach nur der verlängerte Arm von Dr. Faustus, also im Buch Dr. Dorn.
Genau, Dr. Dorn. Und dann gibt es ja auch noch, es gibt wirklich verschiedene Figuren in dem Buch, wo ich dann gedacht habe, ey, das ist 1:1 eigentlich der Name von aus dem Faust raus.
Genau, da ist die Marthe, die beste Freundin von Margaret, also von Gretchen. Ja.
Genau.
Und wir haben Wagner, das ist der Famulus von Faustus, also der sein wissenschaftlicher Assistent und so weiter. Also da gibt es einige Figuren. Aber ist dir aufgefallen, es gibt zum Beispiel auch aus Blade Runner eine Figur, und zwar den J.S. Sebastian.
Ey, das habe ich jetzt...
Das war aber nur so ein kleines Easter Egg. J.S. Sebastian ist ja in Blade Runner der Erfinder, der Bio-Erfinder. Ich weiß nicht, kannst du dich an Blade Runner erinnern?
Er ist dunkel, da war ich noch jünger.
Also der sich dann auch so aus, so, der quasi ja so halb Mensch, halb Maschine erschafft und quasi einer derjenigen ist, der Tyrell Corporation hilft, diese Nexus 6 zu bauen. Ja. Und ich fand das ganz lustig, weil der nennt sich einfach JF im Buch. Er erinnert natürlich optisch schon von sonstigen gar nicht an die Figur aus Blade Runner. Aber JF ist im Buch ja der Cyber-Experte und KI-Experte der amerikanischen Regierung, hat früher für die Merkel-Regierung gearbeitet und jetzt fürs Pentagon und ist natürlich auch an eine echte Person angelehnt, die ich halt kennengelernt habe und der hat mir so mehrere Dinge erzählt. Also allein über den hätte ich ja schon ein eigenes Buch schreiben können. Und weil er eben auch klassisch, also immer, was weiß ich, zum Beispiel so T-Shirts anhat mit Sprüchen aus Per Anhalter durch Galaxis und einfach ein Riesen-Nerd ist auch, was Filme und Science-Fiction anbelangt, habe ich mir gedacht, also den nennst du jetzt im Buch JF.
Geil. Also auf jeden Fall, bei wem ich auch ein komplettes Buch erleben könnte, das ist auf jeden Fall Valentine O'Brien.
Genau, Valentine ist natürlich der Bruder von Gretchen.
Genau. Und
auch im Original heißt er Valentin. Mit dem einzigen Unterschied, dass Valentin bei Faust ein ganz anderes Ende findet als in meiner Fassung. Also das ist die wohl stärkst veränderte Person gegenüber der Originaltragödie.
Aber was ich halt einfach interessant fand, das war so diese Reise von Deutschland oder von Lyon dann zurück nach Irland. Das muss wirklich sehr anstrengend gewesen sein.
Ja, also es gibt ja nichts mehr, worauf du dich verlassen kannst. Also du hast ja Flugzeuge fliegen so oder so nicht mehr nach dem Auftakt, ja. Aber auch alle anderen Verkehrsverbindungen bis hin zu den Fähren. Und der kommt halt dann irgendwann, das ist praktisch wie ein Roadmovie, eine sehr, sehr spannende Reise und kommt dann per Fähre mit einer der letzten Fähren dann in Dublin an, um quasi seiner eigenen Familiengeschichte zu begegnen und was aufzuarbeiten, was vor langer Zeit ihn quasi dazu geführt hat, dass er seine Familie verleugnet hat und seine Familie verlassen hat. Weil er ja die eigene Schwester, die sucht, also der sucht jetzt Margaret, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist, weil man ihr etwas vorwirft, dass sie einfach nicht glauben kann, dass es so ist.
Was, dann gab es ja noch die Camille Meloche.
Genau.
Die fand ich auch unwahrscheinlich reizvoll irgendwie.
Ist dir aufgefallen, dass die schon in Höllen vorkam?
Ich hatte so das Gefühl, dass ich sie irgendwo schon mal schon mal irgendwo gelesen hatte.
Ein, zwei Nebenfiguren aus dem letzten Roman, aus denen mache ich eine Hauptfigur in dem neuen Roman. Also Camille spricht sie dir aus, weil sie ja Französin ist, also halb Deutsch, halb Französin. Die Camille ist tatsächlich die Assistentin oder Mitarbeiterin von dem Ermittler aus Höllenfeuer, der dann nach München kommt, um diese Geschichte zu klären mit dem Giftgasanschlag.
Was ich auch eine total spannende Rolle fand, das war die Jill Jones.
Ja, das ist einer meiner Lieblingsfiguren. Jill Jones ist einfach, ist Archivarin bei der New York Times und kaum einer mehr in der Zeitung weiß, dass sie auch eine der Hauptgesellschafterin ist, ja. Ist natürlich oben in der Chefetage schon. Und sie bewahrt die analoge Vergangenheit der Zeitschrift. Und als letztendlich die ganze digitale Welt nicht mehr funktioniert, somit sich auch keine wahrheitsgetreuen Zeitschriften mehr drucken lassen, weil ja Zeitungen bis zur Druckweite digital entstehen und noch manipuliert werden können, Inhalte manipuliert werden können, ist die, die dann auf die Idee kommt, dann müssen wir halt wieder analog drucken, ohne Computer. Müssen die Redakteure wieder auf Schreibmaschinen schreiben. Dann müssen die Fotografen wieder in die Dunkelkammer gehen für die Entwicklung ihrer Bilder. Und die, also in der New York Times, letztendlich die dieses analoge Zeitalter zelebriert, um für wenig kurze Zeit eben, damit es wieder Nachrichten auf der Straße gibt und Zeitungen auf der Straße gibt, die eben Hoffnungen machen.
Und das,
die habe ich recherchiert, nicht in New York, sondern in der Augsburger Allgemeine. Das war mir dann einfach zu weit. Und die Augsburger Allgemeine ist natürlich auch ein Medienkonzern. Die haben ja auch einen Radiosender und einen Fernsehsender und Filmproduktion und ich weiß nicht was alles. Und da habe ich eben eine der Gesellschafterinnen kennengelernt durch meinen letzten Roman. Und die hat dann mir gesagt, ja, recherchiert das gern bei uns. Ich lade ja die ganzen Leute ein, wenn es noch gibt, ja, die alten Senioren, die halt noch in den 80ern bei uns die Zeitung analog hergestellt haben. Und dort gab es wieder eine Figur, die ich gefunden habe, nämlich Karl Rauch, der praktisch Chef vom Dienst war in den 80ern, aber halt in enger Zusammenarbeit mit denen Druckern und den Setzern und so weiter. Und den habe ich dann auch übertragen nach New York und nannte ihn dort Charlie Smoke, was bei der Aufführung in der Augsburger Allgemeinen dann natürlich zum großen Lacher führte, weil der natürlich jetzt dort eine bekannte Person ist, der Karl Rauch. Und dann war er plötzlich Charlie Smoke von der New York Times.
Aber also ich fand die Figuren von der New York Times fand ich echt total spannend. Also auch der Portier und also das waren richtig tolle Menschen, die du da gezeichnet hattest. Also, wo ich einfach sagte, die gehören in die Welt.
Ja, danke schön. Ja, ich glaube, das ist immer, wenn du aus deinem stillen Kämmerlein rausgehst und auf Figurensuche gehst. Also, wenn du Figuren, weißt du, es gibt ja auch Autoren, die recherchieren sehr stark in diesem technischen Bereich. Abläufe. Wann entsichert ein Polizist seine Waffe und wie ermitteln überhaupt Kriminalpolizisten und so weiter. Und ich bin immer gern jemand, der Menschen findet und sie wirklich intensiv studiert und kennenlernt um daraus Romanfiguren zu machen, die glaubhaft sind. Das war schon bei den Neonazis so in Turmschatten oder im Höllenfeuer mit der Oberstaatsanwältin, die quasi für die Gefährder zuständig ist, Oberregierungsrätin, Entschuldigung. Und das waren immer so spannende Figuren. Das, warte mal, ich muss ganz kurz an die Tür.
Immer, also ich finde, das ist sowieso schön, wenn man Menschen eine gewisse Wärme gibt und nicht immer alles so technisch sieht.
Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Also eine meiner Lieblingsgeschichten in Reset ist eigentlich diese Freundschaft der beiden Frauen, der Japanerin und der Französin, die sich so nach und nach entwickelt, obwohl die eigentlich ganz gegensätzlicher Natur sind.
Oh, ganz. Oh. Da habe ich auch zwischendurch gedacht, Menschenskinder, da knallt's gleich. Also, weil, da sind wirklich vollkommen, da sind Kulturen aufeinander geprallt, wo ich gedacht habe, wow.
Ja, das ist absolut. Absolut.
Also, das war schon richtig, richtig, richtig krass. Aber
dann gab es ja da auch noch die junge Amerikanerin, die ab Hawaii gearbeitet hat, für den amerikanischen Geheimdienst. Und also ich hab diesmal sehr, sehr viele Frauenfiguren drin aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten und Herkunft und Alter und fand es eigentlich ganz spannend, die alle mal so aufeinandertreffen zu lassen.
Ja, also ich glaube, das ist, was ich auch immer wieder sage eigentlich, wenn wir es schaffen würden, zusammenzuarbeiten, also jede Nation, jeder Glaubensrichtung oder sonst irgendwas, wir könnten richtig viel auf die Beine stellen. Viel mehr, wenn wir immer nur sagen, ja, aber ne, der Deutsche oder sonst irgendwas, nee, bringt uns nicht weiter.
Ja.
Bei den Aufgaben, die vor uns liegen, mit KI, mit dem Klimawandel und sonstigen Gedöns, das schaffen wir nicht mehr. Das schafft keine einzelne Nation mehr.
Richtig, richtig, ja.
Und das ist
ja so ein Punkt in dem Roman, wo ich dann aufgrund dieser globalen Katastrophe das Gedankenexperiment zu unternehmen, dass wenn die Katastrophe so allumfassend ist, dass der Menschheit gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als alles zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich, ja, sage ich mal, höchstwahrscheinlich eher unvorstellbar, dass es so weit kommt, dass dann plötzlich alle mit da. Aber ich fand die Idee so schön, dass ich das jetzt einfach mal zu Papier gebracht habe. Weil dieser harmonische Gedanke, auch wenn er ausgelöst ist durch einen äußerlichen Druck, dann mir irgendwie zugesagt hat.
Ja, also mir hat er auch sehr zugesagt. Ich finde sowieso, dass wir, wie soll ich mich ausdrücken? Ich finde mittlerweile ist das immer mehr ein Ich und nicht mehr ein Wir.
Ja.
Und das ist mir weltweit einfach. Also derjenige, der am lautesten poltern kann, der hat am meisten Zustimmung. Und dann gibt es dann noch die Möglichkeit, dass die Leute manipulierbar sind durch das Internet, durch Nachrichten, die eigentlich keine Nachrichten sind. Da wird nur Halbwahrheiten rausgepoltert, bloß nicht irgendwo das Ganze richtig recherchieren. Und das fand ich ja einfach auch bei dem Buch so lesenswert, oder finde ich bei dem Buch so lesenswert, was eigentlich passieren kann, wenn man gar nichts mehr trauen kann.
Richtig, ja.
Und das macht, also es hat mir teilweise echt Angst gemacht. Also du schaffst es echt immer wieder, mir eine schlaflose Nacht zu produzieren, weil du immer irgendwo eine Seite in mir zum Klingen bringst, die ich nicht so gerne am Klingen habe. Und ich habe da manchmal, ich unterhalte mich ja auch viel mit Menschen verschiedener Nationalitäten, verschiedener Bildungsgrade oder sonst irgendwas. Und ich erlebe bestimmte Sachen, die ich in dem Buch gelesen habe, tagtäglich. Also das wahre Nachrichten gar nicht mehr als wahr wahrgenommen werden und die Nachrichten, die am lautesten produziert werden, die werden auf einmal wahrgenommen. Und das übernehmen dann teilweise auch ganz normale Menschen, weil man hört es ja immer die ganze Zeit. Und das ist ja auch so diese Echokammern, die man bei dem Buch ja auch immer wieder hat, kein Mensch glaubt mehr dem anderen. Also wenn ich da einfach überlege, dass da teilweise ein Vater zu dem Tod seiner Tochter fährt, das war erschreckend. Wenn ich mir vorstelle, das wäre mir passiert, ich wäre vollkommen ausgerastet. Also,
dann dürfte man nicht zu viel verraten.
Ja, ja, ne, also es gibt so viele Sachen, die da passieren und die einen echt bewegen. Und ich sag mal so dazu: Nur selber lesen macht klug. Weil jetzt, wir haben vielleicht ein paar Sachen gespoilert. Ja. Aber das ganze Buch hat für mich so viele verschiedene Seiten, die man umblättern muss. Punkt 1 hat es ja etwas über 400 Seiten, 450 Seiten oder was in der Richtung, ist gar nicht mal so dick.
Knapp 594, ja.
Oder 490, also auf die 10 Seiten mehr oder weniger kommt es ja noch nicht mehr drauf an. aber es ist das, was wichtig ist in meinen Augen bei Büchern vom Peter Grandl, ist, dass man es liest und dass man es selber eigene Schlussfolgerungen auch daraus zieht. Nicht was Vorgegebenes, weil das ist das Wichtige beim Lesen. Beim Lesen kann man seine Fantasie selber zum Laufen bringen, genauso wie wie die Seite.
Ja, ja, also da hast du vollkommen recht, genau.
Und deswegen, da kann man immer so ein bisschen spoilern oder so. Man muss sich einfach einlassen auf dieses Buch oder auf Bücher im Allgemeinen. Nicht so wie bei Filmen oder bei Serien. Ich finde zum Beispiel, ja, Turmschatten, die Serie finde ich nicht verkehrt. Mhm. Aber das Buch ist nochmal eine Stufe oder zwei Stufen geiler.
Ist halt auch ein ganz anderes Medium, ganz genau richtig. Ja,
ja, und das ist immer so ein bisschen dieses, ne, es ist ein ganz anderes Medium und das, was man liest, das spielt in dem eigenen Kopf sich ab. Mit den eigenen Bildern, mit den eigenen Gesichtern, mit den eigenen Gerüchen. Und das ist das Besondere bei Büchern. Und man kann auch mal zwischendurch mal eine Runde um den Block gehen und einfach mal über das Gelesene nachdenken. Und dann gibt es unwahrscheinlich viele Sachen, die man bei Reset, die Wahrheit stirbt zuerst, einfach ja erleben muss.
Ja, ich glaube, also was ich oft gelesen habe, dass man sich für Reset, weil du kannst keine globale Katastrophe darstellen und nicht globale Schauplätze aufmachen, ja. Und das war, glaube ich, so die schwierigste Herausforderung. Ich habe noch nie so ein umfangreiches Setting in einem Buch gehabt. Deswegen gibt es am Anfang ja dieses Personenregister. Und damit man sich zurechtfindet. Und man muss sich eben selbst auf Geschichten einlassen, die nur dazu dienen, sag ich mal, so den Dominostein umzuwerfen, also eine andere Geschichte auszulösen, auch wenn diese Geschichte, die man gerade gelesen hat, vielleicht an der Stelle endet, weil dort jemand stirbt. Ja. Aber letztendlich dann ein Dominosteinchen ist, was dann irgendwie zu diesem Showdown führt, der ja auf dieser tatsächlich existierenden Leuchtturminsel endet. Und das ist, glaube ich, so ein Wagnis, sowas zu machen, dass man so viele Figuren und Schauplätze aufmacht und der Leser halt, ich meine, da merke ich immer wieder, dass es manche, die haben überhaupt kein Problem damit und manche nehmen es mir ein bisschen übel und sagen, wow, das sind zu viele Schauplätze gewesen und andere sagen, das war fantastisch, das habe ich halt dann im Kopf auf die Seite geschoben und habe es dann wieder rausgezogen, wenn es der Autor wieder angeschnitten hat.
Also es gibt genau.
Viele, yeah. Sieht das einfach nur dann erstmal scheinbar versanden, später aber in der Gesamtlogik wieder flüssig werden. Und das ist das, was glaube ich, wenn du immer nur klassische Bücher liest, in der, und das geht mir aber ganz genauso, in der gibt es halt so deine zwei oder drei
Charaktere.
Genau, und dann verfolgen die einen Kriminalfall oder einen Mörder oder sonst was. Und dann kannst du einfach so linear lesen. Gut, da gibt's mal einen Rückblick in die Vergangenheit von dem einen oder anderen. Aber wenn es anfängt, tatsächlich verschiedene Handlungsstränge zu entwickeln, die erstmal scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Deswegen habe ich zum Beispiel immer die an den Kapiteln die Handlungsträger an den Anfang geschrieben. Also immer die zwei Personen, die das Kapitel prägen, stehen als Überschrift im Kapitel, sodass man einfach sagen konnte, okay, Seiko und Akira, nach dem Motto, dann muss ich vielleicht halt nochmal, wenn ich es wirklich vergessen habe, weil ich es vor 5 Tagen gelesen habe, dann muss ich vielleicht nochmal zu Seiko und Akira den letzten Kapitel zurückblättern, um rauszufinden, wie hat das geendet. Und das wird halt dann fortgesetzt. Also das sind, ja, das ist halt eine Herausforderung. Das werde ich auch beim nächsten Roman nicht mehr so intensiv machen. Aber in dem Fall blieb mir gar nichts anderes übrig, weil ich eben keine Geschichte erzählen wollte, die klassisch Weltuntergänge spielen in Filmen, immer in Los Angeles. Und da wird die gesamte Sicht der Welt immer aus der Perspektive von Los Angeles erzählen. Ob es ein Vulkanausbruch ist oder Flutwellen oder Atomängste oder was auch immer. Es spielt halt einfach vor der Haustür der Filmproduktion. Und das wollte ich hier auf gar keinen Fall machen.
Ja, wie ist es jetzt eigentlich, wenn man dann beim Lektorat ist, bei so einem komplexen Buch? Wie ist da die Zusammenarbeit?
Ja, also in der Regel liest ja erstmal die eigene Agentin. In dem Fall gab es da eigentlich, und das war mir schon fast unheimlich, in den vergangenen Büchern gab es immer sehr, sehr viele Anmerkungen. In dem Buch hat es dann praktisch keine gegeben. Das ist so nach dem Motto, jetzt müssen wir da durch, weil wenn wir jetzt anfangen, das zu verschlanken oder zu verändern, dann können wir das Buch gleich neu schreiben. Und ich glaube, so war es dann auch dann später, dann hast du einen Redakteur vom Verlag, weil es ja beim Verlag als sogenannter Spitzentitel gehandelt wurde, bedeutet, da gibt es noch eine Zwischenstufe zwischen Lektorat und zwischen meiner Agentin, das ist ein Redakteur, ein Externer, der nochmal alles durchguckt und beurteilt und daran arbeitet. Und ja, das hat aber eigentlich immer nur kleinste Änderungen gegeben. Also zum Beispiel vom Verlag, und es war aber ein sehr guter Vorschlag, ursprünglich begann der Roman mit der Beerdigung. Ja, also da sind Valentine und Margaret in Irland und beerdigen ihre Mutter. Ja. So begann der Roman, also chronologisch in der richtigen Reihenfolge. Und da hat mir dann der Verlag geraten, du stell doch das einen Tick um, weil wenn du mit einer Beerdigung beginnst und vorne auf dem Cover steht irgendwie Spannungsroman, also Thriller, und dann mag das zwar nicht, weil das ist eine hochdramatische Szene, diese Beerdigung, aber du holst die Leute vielleicht nicht sofort in ihrem Genre ab. Und dann haben wir das umgestellt und haben also wirklich gleich mit dieser Flugzeuggeschichte, die ja erst ein paar Jahre nach der Beerdigung spielt, gestartet und haben dann die Beerdigung an einer anderen Stelle, wo sie sogar eigentlich besser passt, als Rückblende eingebaut. Ja, also solche Sachen kommen dann vom Verlag, ist aber schön, weil der Autor nicht gezwungen wird, das zu tun, sondern da sind kluge Köpfe, die den Roman halt einfach mal ohne irgendwie vorher involviert gewesen zu sein. Ich war ja da jetzt wieder 2,5 Jahre dran und irgendwann sieht den Wald halt vor lauter Bäumen und dann kommt eine junge Lektorin, junge Dame, aber sehr erfahrene Lektorin, die das liest und sagt, Mensch, stell doch einfach mal um. Und siehst du, plötzlich fällt dir wieder von Schuppen von den Augen, hast du einen ganz anderen, viel spannenderen Einstieg. Und solche Vorschläge, da bin ich mir sehr, sehr dankbar dafür. Dann hatte ich natürlich noch 2 Probeleserinnen in dem Fall, die ich bei bestimmten Dingen befragt habe, die mir auch nochmal bestätigt haben, in ihren Augen, das ist ja immer eine sehr subjektive Geschichte, sind es nicht zu viele Schauplätze und nicht zu viele Figuren, aber das hängt halt immer vom Blickwinkel des Betrachters ab. Ja. Ich hatte also gerade jetzt, was das Lektorat oder die ganzen Unterstützer vor der Veröffentlichung, die das Buch lesen, keinen einzigen dabei, der gesagt hat, zu viele Figuren, zu viele Schauplätze, passt. Es lesen dieses Buch natürlich aber auch hochkonzentriert alle, ja, und dann auch am Stück. Und natürlich nach der Veröffentlichung gab es einige Leser, die gesagt haben, wow, ja, das hat mich jetzt überfordert. Also, du kannst das nie allen recht machen.
Ja. Ja, aber das ist ja sowieso, das ist halt einfach Kultur. Also ich arbeite ja auch im Kulturbereich hauptberuflich und ich weiß ganz genau, dass es bei jedem, egal was man da macht, was er da besucht, was er liest, auf was für eine Lesung er ist oder so. Es ist immer unterschiedlich. Man kriegt immer unterschiedliche Meinungen und unterschiedliches Feedback, weil jeder von uns hat einen anderen Bildungs-Background. Ich habe einen anderen Bildungsbackground wie der Peter Krandl. Ich kenne mich bei Sachen besser aus, bei manchen Sachen wahrscheinlich besser aus wie der Peter. Dafür gibt es dann Sachen, wo der Peter sich besser auskennt. Das ist nun mal einfach so. Und das ist auch gut so, dass jeder von uns hat seine Stärken und seine Schwächen. Und genau das ist ja auch das, was bei Reset das Ganze so unwahrscheinlich toll auch macht. Und deswegen ist auch wichtig, dass so viele verschiedene Menschen da sind, weil jeder bringt hier etwas ein, um die Welt zu retten.
Ja, genau.
Im Großen wie im Kleinen. Also ne, jeder hat so seinen tollen Moment in dem Buch. Also wirklich jeder. Und jeder hat seinen Scheißmoment.
Ja, genau.
Okay, ja. Also, ich habe schon gehört, es gibt ein neues Buch. Wie weit ist man denn schon?
Ist es jetzt gerade so, dass ich es gerade dem Verlag vorgestellt habe. Also kamen ein paar, wie gesagt, das ist ja nie ein Muss, sondern sind ja nur Empfehlungen. Kamen aber ein paar sehr gute Empfehlungen zurück. Jetzt gehe ich nochmal in mich und habe quasi an dem Plot gearbeitet. Tatsächlich heute, deswegen, wie ich dir erzählt habe, dass ich um 4 aufgestanden bin und deshalb unseren Termin fast verschlafen habe. Und deshalb, weil ich gestern nochmal richtig Input bekommen habe und es hat so gearbeitet, dass ich um 4 aufstand und dann habe ich, glaube ich, bis 10 Stunden, also ungefähr bis 4 wiederum, nur am Plot gesessen und rum experimentiert, was passiert, wenn du die Figur da einschiebst und dieses jene da einschiebst und so weiter. Und dann bin ich, glaube ich, irgendwann eingeschlafen und hätte ich beinahe vergessen.
Ja, bitte, das ist ja nicht so schlimm. Das Problem ist einfach nur, dass man immer so denkt, naja, also der schreibt dann da halt einfach, dass solche Arbeiten, selber zu schreiben, selber sich auszuformulieren, dass das auch jedes Mal ermüdend sein kann oder auch anstrengend. Das muss man einfach auch mal so einfach sehen. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt eine Rezension schreibe oder eine Theaterkritik oder sowas in der Richtung, da ist immer mehr oder weniger, danach bin ich fertig. Also danach bin ich auch vollkommen leer. Also ich bin danach komplett leer. Also das ist immer, also beim Kinderbuch oder beim Bilderbuch jetzt nicht, aber jetzt zum Beispiel bei Reset danach, ja.
Ja, und du musst ja auch erstmal lesen und dann muss man alles rekapitulieren und analysieren und dann zu Papier bringen. Ja, das verstehe ich sehr gut. Ja,
also, aber da ist zum Beispiel, ich finde sowieso so eine, wer spielt mit, finde ich, für mich ist es eine total tolle Ergänzung, weil dann sehe ich nämlich die Namen und dann beim Rezensionsschreiben gucke ich nochmal über die Namen und dann fällt mir das ein. Und dann, das ist für mich persönlich, wenn ich eine Rezension schreibe, sogar eine unwahrscheinliche Arbeitserleichterung.
Ja, ich hatte es bei Höllenfeuer hinten dran, aber da kriegt es halt keiner mit. Also ich finde, so wie es jetzt ist, dass erst die Figurenliste kommt und dann beginnt der Roman, eigentlich schlauer.
Da ich ja auch die Dankessachen nochmal komplett durchlese oder so, also ich lese ja wirklich jede Seite.
Da hast du die ganzen Experten nochmal namentlich gehabt, und manche sogar mit Erklärung. Man kann teils die Namen sogar googeln, also man sieht, die gibt es wirklich, das sind also keine erfundenen Personen, egal ob das der Leiter der BSL-Behörde ist, also der Behörde, die für die Air Marshall zuständig ist und. Also das finde ich mal ganz schön, auch bei anderen Büchern, wenn ich mir dann die Expertenliste oder die Danksagen am Schluss einfach nochmal ansehe und schaue, ja, wer steht denn da dahinter? Und dann kommen da nochmal ganz interessante Sachen dabei raus.
Da ist auch manchmal sowas, wo es manchmal nochmal so einen kleinen Aha-Effekt gibt.
Ganz genau.
Das ist mir ganz komisch, das ist mir bei manchen Büchern schon aufgefallen, wo ich auf einmal wirklich da saß und auf einmal die Dankes, so diese Liste da und was man sich dabei so gedacht hat, mir angeguckt habe und durchgelesen habe und auf einmal hat dann so nochmal den letzten Klick gegeben. Das ist ganz komisch. Ja. Deswegen immer ein Buch von A bis Z lesen und nichts auslassen und auf sich wirken lassen.
Genau.
Weil der Autor hat sich auf jeden Fall ausgedacht.
Eine gute Nachricht gibt es noch. Du wirst ja wahrscheinlich erst nach dem 24. auf Sendung gehen.
Was denn nach dem 24.?
24. Juli.
Die, 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 Der Podcast wird heute noch online gestellt wahrscheinlich.
Ah, dann kann ich das noch nicht verraten. Also dann unter uns beiden. Also es ist jetzt nur.
Nein. Machen wir jetzt gleich. Ne? Also, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. Und
dann erzähle ich dir das am 24.07.
Und dann reden wir am 24.07. nochmal darüber. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Bücher von Peter Grandl und seinem Grandl-Universum. Und dementsprechend, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Ist ein netter, sympathischer Mensch mit dem Herz am rechten Fleck. Und dementsprechend kauft seine Bücher. Also, dementsprechend einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss, servus.
Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlunch.eu. Euer